Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 45. Newcastle, die Stadt der Brücken. Von Greenock nach Gourock. Das Titanic-Museum von Belfast. Einmal rund um die Insel Portland. Und die weißen Klippen von Dover. Ahoi, meine Lieben. Auf See, 21. August. Gerade wackeln wir die 376 Seemeilen oder 696 Kilometer von Bremerhaven nach Newcastle upon Tyne. Unsere aktuelle Route führt uns einmal um Großbritannien herum. Bremerhaven, Seetag. Newcastle upon Tyne, Seetag. Greenock, Belfast, Seetag. Portland, Dover, Seetag, Bremerhaven. Schon ein paar Tage waren wir jetzt nicht mehr draußen. Gestern in Bremerhaven hatten wir ab Mittag Check-in. Der Hafen liegt so circa 40 Minuten Fußmarsch außerhalb des Stadtzentrums. Das macht nicht wirklich Sinn, wenn man vor der Schicht auch noch was essen will. Also hoffen wir auf morgen nach dem Drill. Auf See, 22. August, abends. Wir haben uns vor kurzem auf den 627 Seemeilen oder 1161 Kilometer langen Weg von Newcastle upon Tyne an der Ostküste Großbritanniens nach Greenock an der Westküste gemacht. Dabei fahren wir im Norden um die Insel herum. Mal schauen, was Neptun dazu sagt. Gestern sind wir dem Sturm davon gefahren. Der Kapitän hat Gas gegeben, so dass wir anstatt heute um 7 Uhr schon gestern um 21 Uhr angekommen sind. Wir waren nach der Vorstellung gerade beim Essen, als wir die Mündung des Tyne hochfuhren. Der Fluss ist so schmal, also wenn man die Größe unseres Schiffes bedenkt, dass wir den am Ufer lebenden Leuten direkt ins Wohnzimmer schauen konnten. Das hatten wir auch noch nie. Was heute am Vormittag passiert ist, übrigens auch nicht. Um 10 Uhr war der Drill angesetzt. Wir haben im Moment externe Personen an Bord, die das Schiff überprüfen, sogenannte Auditoren. Die checken unter anderem auch den Drill und stellen dabei der Crew Fragen. Um uns zu briefen, war um 9.30 Uhr ein Meeting der gesamten Abteilung angesagt. Um 9.47 Uhr kam die übliche Ansage für die Gäste, dass in wenigen Minuten eine Sicherheitsübung stattfinden würde. Um 9.55 Uhr folgte dann die Durchsage, dass der Drill aus operativen Gründen abgesagt und auf den nächsten Hafen verschoben worden sei.
Hä?
Okay. Dann also abandon ship, runter vom Kahn. Endlich, nach 6 Tagen an Bord. Und rein nach Newcastle upon Tyne. So schnell ging es allerdings nicht. Der Hafen befindet sich rund 14 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Wir übten uns heute mehrmals in einer sehr englischen Betätigung, dem Schlangestehen. Zuerst einmal an der Haltestelle für den Shuttlebus, mindestens 20 Minuten. Der Bus brachte uns in einer guten Viertelstunde zu einer Metrostation, allerdings nicht zur nächstgelegenen, sondern zu der in Tynemouth, einem kleinen Örtchen an der Küste. Von dort ging es dann mit der U-Bahn, die so gut wie gar nicht U, also Untergrund, fährt, ins Stadtzentrum. Newcastle upon Tyne liegt an der Mündung des gleichnamigen Flusses im Nordosten Englands. Schon die Römer siedelten hier. An der Stelle der heutigen Stadt stand einst das Kastell Pons Aelius, eine der römischen Festungen entlang des Hadrianswalles. 1080 errichtete Robert Curthose, der Sohn von Wilhelm dem Eroberer, an dieser Stelle eine neue Festung, New Castle upon Tyne, die 1170 unter König Heinrich II. Ausgebaut wurde. Die heute noch erhaltenen steinernen Festungsbauten stammen aus dieser Zeit. Um die Festung herum entstand eine Stadt, die sich rasch zu einem wichtigen Kultur- und Wirtschaftszentrum entwickelte. Bereits im 13. Jahrhundert etablierte sich Newcastle als Zentrum des Wollhandels. Auch der Kohlehandel gewann immer mehr an Bedeutung. 1292 bestätigte König Edward I. das Kohlemonopol für Newcastle. Newcastle versorgte London mit Kohle zum Heizen und war 1538 die reichste Stadt Englands. Damals entstand die Redewendung Carry Coals to Newcastle, also Kohlen nach Newcastle bringen, für etwas völlig Überflüssiges tun. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war auch die Schiffbau- und Werftindustrie am River Tyne ein wichtiger Industriezweig. Sogar die allererste Fabrik überhaupt für den Bau von Dampflokomotiven stand in Newcastle. Gegründet wurde sie von Robert Stephenson persönlich. Lange Zeit galt die Industriestadt als ausgesprochen hässlich. Der Überlieferung nach soll sich Königin Victoria sogar geweigert haben, die Rollos am Wagen ihres königlichen Zuges hochzuziehen, als dieser in Newcastle einfuhr. Sie wollte sich den Anblick der Stadt ersparen. Heute tut Newcastle upon Tyne alles, um das schmuddelige Industrie-Image loszuwerden. Industriezentren wurden zu kulturellen und touristischen Anziehungspunkten umgestaltet. Die rund 300.000 Einwohner zählende Stadt will sich modern, weltoffen, aber auch traditionell präsentieren. Sie ist ein wichtiger Bildungsort in der Region. Die 1851 gegründete Newcastle University hat hier ebenso ihren Sitz wie die aus der Polytechnischen Hochschule hervorgegangene Northumbria University. Außerdem gibt es noch die Royal Grammar School aus dem Jahre 1525. Am 2. Oktober 1951 wurde in Newcastle upon Tyne Gordon Matthew Sumner geboren. Ihr fragt euch jetzt sicher, wer das sein soll. Der berühmte Musiker Sting. Er startete hier in verschiedenen Jazzformationen seine Musikkarriere. Bei der U-Bahn-Station Monument im Herzen der Stadt, benannt nach dem Denkmal für Earl Grey, stiegen wir aus. Ja, der Earl Grey, nach dem der Tee benannt ist. Als Premierminister schuf er nicht nur die Sklaverei im Vereinigten Königreich ab, sondern auch das Preismonopol der East Indian Company. Damit wurde Tee für alle leistbar. Der Eldon Square mit dem Monument ist der beste Ausgangspunkt, um die Altstadt Granger Town mit ihren prunkvollen Kaufmannshäusern aus dem 17. Jahrhundert und klassischen Bauten aus viktorianischer Zeit zu entdecken. Benannt ist Granger Town nach dem Bauunternehmer Richard Granger, der vom Bahnhof nach Norden im Zuge der Stadterweiterung ein völlig neues Viertel aufgezogen hat. Die zum Tyne-Ufer hinabführende Grey Street mit mehreren monumentalen Bauten ging bei Befragungen als eine der beeindruckendsten Straßen Englands hervor. Naja, so spektakulär fanden wir die jetzt nicht. Manch eine Fassade lohnt jedoch einen genaueren Blick. Sonst entgeht einem ein über einer Aufschrift herumturnendes Äffchen. Zwischen der Grey Street und der schräg zu ihr verlaufenden Granger Street erstreckt sich die Central Arcade, eine wunderschöne Ladenpassage, geschmückt mit edlen Hölzern und Kacheln. Die Cloth Market genannte Straße präsentiert sich unauffällig, aber charmant mit ihren zwei- bis dreistöckigen Backsteinhäusern. Die St. Nicholas Cathedral stammt aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurde 1350 auf den Ruinen eines normannischen Kirchenbaus errichtet. Die Turmspitze mit der sogenannten Laterne stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1777 wurde das Gotteshaus renoviert und 1882 zu einer Kathedrale erhoben. Am Platz vor der Kirche sitzt Queen Victoria und schaut etwas verdrossen auf ihre Untertanen. Im Kircheninneren beeindruckten mich vor allem der Chor mit seinen prachtvollen Schnitzereien und die bunten Glasfenster. Sehenswert ist auch ein prunkvolles Grabmal. Das Innere des Gotteshauses ist recht farblos. So war es aber nicht immer. Im Mittelalter leuchteten Farben von den Wänden. Mit der Reformation wurden sie aber verboten. Einziges Überbleibsel dieser farbenfrohen Zeit sind die Madisons. Auf einer Altartafel aus dem Jahre 1630 gedenkt der reiche Kohlenhändler Lionel Madison seiner Eltern Elizabeth und Henry. Vom namensgebenden Newcastle Castle, zugleich auch Wahrzeichen der Grafschaft Tyne and Wear, ist noch der Burgfried erhalten, genannt The Keep, datiert um 1168 bis 78. Wenn man genau ist, kommt der Name eigentlich vom Vorgängerbau. Hauptzugangstor zur Festung war das Black Gate. Es wurde 1247 bis 50 errichtet und hatte ehemals zwei Zugbrücken. Newcastle gilt als Stadt der Brücken. 7 Brücken führen über den Tyne. Die High Level Bridge war bei ihrer Eröffnung 1849 die erste Straßen- und Eisenbahnbrücke der Welt. Entworfen wurde sie von Robert Stephenson. Wir überquerten sie und genossen dabei einen tollen Blick über die Stadt und all die anderen Brücken. Die Swing Bridge, eine Drehbrücke aus den Jahren 1876, steht wohl an der Stelle des römischen Pons Aelius. Die ganze Brücke kann hydraulisch um einen Drehpunkt auf einer Aufschüttung in Flussmitte gedreht werden. Bei Drehung in Flussrichtung gibt sie Schiffen die Fahrt frei. Die Tyne Bridge, eine gewaltige Stahlbogenkonstruktion aus dem Jahre 1928, gilt als Wahrzeichen der Stadt. Ein bisschen spazierten wir dem anderen Flussufer entlang, auch hier wieder schöne Blicke. Zurück in die Altstadt ging's nun über die Gateshead Millennium Bridge. Die im September 2001 den Fußgängern übergebene Brücke ist die erste rotierende Brücke weltweit. Sie kann mit Elektromotoren um 45 Grad in der Längsachse gekippt werden, um größeren Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Das hat ihr den Beinamen Augenaufschlag eingebracht. Architekt war Wilkinson Eyre. Die Pläne für den futuristischen Bau The Sage Gateshead, einen Verwaltungskomplex mit 3 Konzertsälen am Südufer des River Tyne, stammen von Sir Norman Foster. Irgendwie ließ mich das Gebäude an eine fette Raupe denken. Newcastles Quayside, das Altstadtflussufer, wurde zu einer Flaniermeile umgestaltet. Bunte Pflastersteine sorgen für Farbtupfer, Liegestühle laden zum Verweilen und Möwen haben ein Auge auf die vielen Brücken. Wirklich krass ist, wie diese Brücken direkt über die Häuser gebaut wurden. 3-stöckige Häuser ducken sich unter das Eisengestell der Tyne Bridge. Bei der High Level Bridge ist es nicht Stahl, sondern ein gemauerter Rundbogen. Faszinierend. Über die Collingwood Street mit einigen wunderschönen Häusern erreichten wir nun die Granger Street, die uns direkt zurück zum Eldon Square brachte. In der Granger Street steht nicht nur die St. John the Baptist Church aus dem 13. Jahrhundert, sondern auch eine wirklich coole Statue eines Mannes, der auf seinem Ellenbogen zu schweben scheint. Damit war unser etwas über 6 Kilometer langer Stadtrundgang auch schon zu Ende. Wir mussten von der Metrostation Monument aus wieder zum Schiff zurück. Dort übten wir uns ein weiteres Mal in der englischen Tugend des Schlangestehens. Als wir ankamen, wurde die Gangway von Deck 4 zurück auf Deck 3 verlegt. Das dauerte. Eine gute halbe Stunde standen wir vor dem Schiff, bis wir endlich rein durften. Das Auslaufen um 17.30 Uhr verfolgte ich von Deck 5 aus. Ich wollte doch die Häuser sehen, bei denen ich gestern Abend in die Wohnzimmer geschaut hatte. Wir passierten den Fischereihafen samt Fischmarkt von Northshield, bevor wir an den Ruinen des Klosters Tynemouth Priory mit seinem uralten Friedhof vorbeizogen. Ein Leuchtturm wies uns den Weg in die offene See, und der Himmel bot zum Abschied große Dramatik auf. Bye bye, Newcastle upon Tyne. Auf See, 23. August. Seetag. Später Nachmittag. Ich hatte gerade eine meiner Sololesungen vor vollem Haus. War ein wunderbarer Erfolg, mit viel Applaus, Pfiffen, Bravos und Wuhu-Rufen. Als wir danach zum späten Mittagessen gegangen sind, konnte ich zum ersten Mal einen Blick nach draußen werfen. Wir fahren gerade an der Nordspitze Großbritanniens vorbei. Auf der einen Seite Festland, auf der anderen Seite die Inselgruppe der Hebriden. Was für eine unglaubliche Landschaft, rau und unwirtlich. Steile, zerklüftete Klippen vor türkisblauer See, Berge, Wasserfälle, aber kein Baum, kein Strauch. Ein einsamer Leuchtturm und weit hinten am Horizont ein kleines Dorf. Irre schön, aber auch kalt. Auf See, 24. August, abends. Wir haben eben unter Dudelsackmusik Abschied von Greenock in Schottland genommen und kreuzen nun die Irische See, um morgen in der Früh nach nur 95 Seemeilen oder 176 Kilometern in Belfast festzumachen. Thomas und ich hätten heute eigentlich einen Ausflug nach Glasgow unternehmen wollen, aber wie ich euch ja erzählt habe, ist der wöchentliche Drill auf heute Vormittag verlegt worden. Und leider ging die Sicherheitsübung sehr lang. Das ist sich zeitlich mal wieder alles nicht ausgegangen. Glasgow liegt eine gute Busstunde von Greenock entfernt. Da wir auch immer einiges an zeitlichem Spielraum bei der Rückfahrt einplanen müssen, hätten wir in Glasgow nur 2 Stunden gehabt. Das hätte nur Stress bedeutet. Da wir Greenock aber schon kannten, haben wir uns dazu entschieden, der Esplanade, der Promenade am Ufer des Meeresarmes Firth of Clyde zu folgen und einfach mal zu schauen, wo sie uns hinführt. Auf der anderen Uferseite leuchteten uns grüne Wiesen entgegen. Nach etwa 6 Kilometern erreichten wir den Nachbarort Gourock, ein kleines Städtchen mit ca. 10.200 Einwohnern, das hauptsächlich von der Fischerei und dem Tourismus lebt. Für uns war das irgendwie ein Einblick in authentisches schottisches Küstenleben. Irgendwie war hier deutlich mehr los als letztes Mal im viel größeren Greenock. Die vielen Cafés und Pubs waren gut besucht. In der Campbell Street, der Haupteinkaufsstraße, waren alle Läden geöffnet und mit reichlich Angebot versehen, während in Greenock an sehr vielen Geschäften die Rollläden heruntergelassen waren. Etwas erhöht auf einem Hügel thront die St. John's Church über der Stadt. Nicht weit vom Gotteshaus entfernt steht der Campock Stone, auch Granny Campock genannt. Es handelt sich dabei um einen Standing Stone aus der Bronzezeit, also von rund 2000 vor Christus. Er markiert einen Bai-Altar aus der Druidenzeit und hat über Jahrhunderte im Leben der Einwohner von Gourock und Umgebung eine große Rolle gespielt. Frisch geschlossene Ehen hatten nur eine Chance, glücklich zu werden, wenn man den Stein umrundete und um den Segen von Granny Campock bat. Seefahrer umrundeten ihn 7-mal mit Sand vom Ufer in der Hand und sangen dabei ein Lied, um für eine sichere und erfolgreiche Reise zu bitten. Spannend. Typisch britisch die vielen Reihenhäuser. Man sieht nur wenige Wohnblocks. Die meisten Menschen leben in Reihenhäusern aus Backstein. Thomas bemerkte richtig, my home is my Rheincastle. Und wir hatten wieder eine sehr schöne Begegnung mit einem Einheimischen. Als wir uns vor dem ersten Regenschauer unterstellten, gesellte sich ein Mann mit Hund zu uns. Wir kamen ins Gespräch. Er schimpfte über das Wetter und vor allem die Wettervorhersage, die eigentlich Sonnenschein angekündigt hatte. Wir hatten Tageshöchstwerte von 13 Grad, dazu immer wieder Regen und eiskalten Wind. Ich trug die ganze Zeit meine Wollmütze. Im August. Boah, Ich fürchte mich schon davor, im November heimzukommen, mitten in den Winter und so gar keinen Sommer gehabt zu haben. Das fehlt uns echt. Naja, jedenfalls empfahl uns der Herr das Café The Cove, gleich um die Ecke. Dankbar nahmen wir die Empfehlung an, bot das Lokal doch Schutz vor Regen und unsere durchgefrorenen Glieder ein bisschen aufzuwärmen, war auch nicht schlecht. Das Café war ein super Tipp. Ich genoss englischen Tee mit einem Scone, das musste einfach einmal sein. Thomas war nach etwas Herzhafterem. Er wählte ein köstliches Omelett mit allerlei Beilagen. Sehr fein und irgendwie sehr gemütlich. Auf dem Weg zurück nach Greenock erwischten uns immer wieder die Regenwolken. So sehr wir uns auch beeilten. War ein schöner und entspannter Ausflug. Und nun gute Nacht, meine Lieben. Belfast, 25. August. Wir liegen noch in Belfast. Meine Güte, war das ein grauenhaftes Wetter. Eiskalt, den ganzen Tag Regen, der zumeist waagerecht daherkam. Dazu eisiger Wind, der einem nach spätestens 5 Sekunden den Schirm umdreht. Und das im August. Da fürchte ich mich ja jetzt schon vor Norwegen im Oktober. Thomas und ich haben das einzig Wahre an so einem Tag gemacht. Ein Museum besucht, das Titanic Belfast. Dort, wo das Schiff einst von der Werft Harland & Wolff gebaut worden war, befindet sich seit 2012 Belfast Touristenattraktion Nummer 1. Der moderne Bau von Erik Kuhne hat die Form eines Sternes und steht damit für einen Kristall, den Eisberg und die White Star Line, in deren Auftrag die Titanic in Belfast gebaut wurde. Die Sternspitzen erinnern aber auch an Schiffsrümpfe und die verarbeiteten Materialien Holz, Eisen, Stahl und Aluminium sind die Materialien aus dem Schiffbau. Das Museum verfügt über 6 Stockwerke und ist echt gut gemacht, unglaublich aufwendig und abwechslungsreich. Es ist mehr ein Erlebnispark als ein Museum. Man erfährt die Geschichte des Schiffes von seinem Bau bis zu seiner Wiederentdeckung auf dem Meeresgrund. Die spektakulären Highlights: eine Fahrt in einer Gondel, wie bei einer Geisterbahn, durch die imaginäre Werfthalle. Ein virtueller Spaziergang durch die Titanic. Man befindet sich in einem Raum, dessen Wände auf 3 Seiten aus Bildschirmen bestehen. Man steht da und fliegt quasi durch das Schiff. Das ist echt gut gemacht. Ich hätte schwören können, dass sich der Boden, auf dem wir stehen, dreht. Und besonders toll auch einer der letzten Räume mit einem im Raum schwebenden Modell der Titanic. Die LED-Wände ringsum zeigen immer wieder unterschiedliche Bilder und durch den Glasboden sieht man Aufnahmen von der Titanic am Meeresgrund, als ob man über ihr tauchen würde. Und für die Touris gibt's natürlich einen Nachbau des aus dem Titanic-Film berühmten Buges des Schiffes. Ein perfekter Fotospot. Schon cool, das Museum. Aber ganz ehrlich, mich hat das kleinere Titanic-Museum in Southampton mehr berührt. Da standen mehr die Geschichte und die Menschen im Vordergrund, nicht so sehr das Event. Außerdem war das Museum heute übervoll. Die Idee mit der Flucht vor dem miserablen Wetter hatten wohl mehrere. Wenn man wirklich alles lesen, anschauen und ausprobieren will, braucht man wahrscheinlich 2 Tage. War aber trotzdem spannend und eben genau das Richtige für dieses Wetter. Vor dem Gebäude sieht man noch den Ort, wo die Titanic und ihre Schwester Olympic einst gebaut wurden. Die Umrisse der Schiffe sind am Boden markiert. Ganz deutlich sind die Rettungsboote zu erkennen. Auf der anderen Seite des Museums liegt die SS Nomadic, das einzige noch existierende Schiff der White Star Line. Es diente einst als Tenderboot für die Titanic. Das heißt, es brachte in Cherbourg am 10. April 1912 First-Class-Passagiere vom Festland zum Schiff. Neben dem Museum beherbergt heute das Titanic-Hotel Gäste. Einst befanden sich in dem Backsteingebäude die Zeichensäle der Firma Harland und Wolff. Hier wurde die Titanic also entworfen. Hinter dem Museum liegen die Titanic-Studios, in denen Game of Thrones gedreht wurde. Ich muss euch jetzt noch ein paar Zahlen zur Titanic nennen, weil ich sie echt krass finde. 2.225 Menschen waren an Bord. 32% wurden gerettet. Das sind 713 Menschen. 1.512 starben. Von den 1.690 Männern wurden nur 20% gerettet. Von den 124 Kindern unter 15 Jahren 51%. Frauen und Kinder zuerst. Auffallend auch die Standesunterschiede. Von den Erster-Klasse-Passagieren überlebten 62%. Von der zweiten Klasse nur mehr 41%. Und von der dritten Klasse gar nur mehr 25%. Am schlechtesten sah es für die Crew aus. Nur 24% der Besatzungsmitglieder kamen wieder nach Hause. Hätte man alle Rettungsboote voll besetzt, hätten 53% der Menschen gerettet werden können. Wahnsinn. Der Untergang der Titanic hat die Seefahrt revolutioniert. Viele Maßnahmen, die heute noch verpflichtend sind, traten damals in Kraft. Genügend Rettungsmittel, wöchentliche Drills, Watertight Compartments, nicht nur ganz unten, Regeln zur Kommunikation, Regeln zur Ausstattung für den Ausguck. Der Ausguck der Titanic hatte kein Fernglas. Er sagte im Prozess zur Aufarbeitung des Unglücks, hätte er eines gehabt, hätte er den Eisberg rechtzeitig gesehen, sodass das Schiff noch hätte ausweichen können. Regeln zur Geschwindigkeit in Eisgebieten, Schaffung einer Eispatrouille und andere. Ach, da fällt mir noch was ein, was ich euch unbedingt erzählen muss. Wir haben mitten in der Stadt im Hafenbecken eine Robbe gesehen. Sie streckte ihr Köpfchen aus dem Wasser, sah sich eine Weile um, tauchte dann wieder unter und ward nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, das Wetter tue ich mir nicht an. Da mache ich es mir lieber unter Wasser gemütlich. Dover, 28. August. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 8 Uhr. Wir machen gerade in Dover fest. Gestern waren wir zum ersten Mal in Portland, oder besser gesagt auf der Isle of Portland, einem 6,4 Kilometer langen und 2,4 Kilometer breiten Kalksteinfelsen im Ärmelkanal. Auf der heute durch eine natürliche Landbrücke, dem Chesil Beach, mit dem Festland und der Stadt Weymouth verbundenen Insel, leben rund 12.800 Menschen. Portland war wohl schon in der Mittelsteinzeit bewohnt. Die Römer sollen die Insel Vindilis genannt haben, aber das ist nicht wirklich belegt. 787 wird Portland in der angelsächsischen Chronik als der Ort erwähnt, von dem aus die Wikinger ihren ersten Raubzug in England unternahmen. Im Jahr 1539 ließ Heinrich der VIII. Das Portland Castle errichten. Der Hafen von Portland ist mit einer Fläche von 9 Quadratkilometern einer der größten künstlich errichteten Häfen der Welt. Den Grundstein legte 1849 Prinz Albert. 1872 setzte Edward, Prince of Wales, der spätere König Edward VII., den letzten Stein der ersten Bauphase. Die aus 5.731.376 Tonnen Stein bestehenden Wellenbrecher wurden von privaten Baufirmen errichtet, doch die Steine allesamt von Strafgefangenen herausgebrochen. 22 Männer starben beim Bau. Während des Zweiten Weltkriegs war auf der Insel und im Hafen ein großer Teil der Royal Navy stationiert, weshalb das Eiland immer wieder Ziel von Luftangriffen war. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Marinebasis geschlossen, 1998 dann auch die Basis der Royal Air Force. Trotzdem sind heute immer noch Teile der Insel abgezäunt und nicht zugänglich. National Defense, so die Aufschrift. Außerdem befinden sich ein großes Gefängnis und ein Jugendgefängnis auf der Insel. Obwohl ich am Abend zuvor das Tanzmusical im großen Haus zu spielen hatte und erst gegen 0.30 Uhr ins Bett kam, klingelte knapp 6 Stunden später wieder der Wecker. Wir wollten früh raus und schafften es tatsächlich, kurz nach 8 Uhr bereits im Shuttlebus zu sitzen. Man darf sich im Hafen nicht zu Fuß bewegen. Der kostenlose Bus bringt einen entweder zum Portland Castle oder rüber aufs Festland nach Weymouth. Wir stiegen beim Castle aus, wollten wir doch eine Wanderung um die Insel entlang des Coast Paths unternehmen. Der Weg an der Ostküste ist länger als der an der Westküste und ob seiner Beschaffenheit auch anstrengender. Den wollten wir zuerst in Angriff nehmen. Vom Portland Castle aus ging's gleich mal ein schönes Stück bergan, bis zum Gipfel der Insel und zur Verne-Zitadelle, einer Festungsanlage mit breitem Graben und der Aufschrift 1881. Das Gelände ist heute noch abgesperrt und wird von Kameras überwacht. Ein paar Meter weiter hoppelten auf einer Farm Kängurus über die Wiese. Kängurus auf einer englischen Insel. Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Der Coast Path ist in seinem Verlauf mehr oder weniger gut ausgeschildert. Die meisten Wegmarkierungen sehen wie Grabsteine aus. Manchmal sind es aber auch nur gut versteckte schmale Holzpfosten. Einige Male war der Küstenweg auch gesperrt. Es wurde auf eine Umleitung verwiesen, die aber meist nur nach einiger Suche oder Nachfragen bei Einheimischen zu finden war. Und gerade an der Ostküste ging's bergauf, bergab, bergauf, bergab. Wir machten nicht so schnell Strecke, wie wir gedacht hatten. Mal wanderten wir am Rand der Klippe, mal durch grünes Dickicht, mal der Straße entlang, meist mit Blick auf die steile Küste. Immer wieder führte der Weg durch Steinbrüche oder an solchen vorbei. Die ganze Insel ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, wegen ihres berühmten und begehrten Kalksteins. Nach dem großen Brand von London wurden 6 Millionen Tonnen Kalkstein aus Portland verwendet, um die britische Hauptstadt wieder aufzubauen. Bekannte Gebäude, die mit Kalkstein aus Portland errichtet wurden, sind unter anderem die St. Paul's Cathedral in London, aber auch das UN-Hauptquartier in New York. Wir besichtigten die Ruine des Rufus Castle aus dem 12. Jahrhundert und stießen mitten im Wald auf die Überreste der St. Andrew's Church und auch einiger Gräber, der sogenannten Piratengräber, wegen der in Stein eingemeißelten Totenschädel, gekreuzten Knochen und Schwerter. Am besten erhalten ist ein Torbogen der Kirche, ein von Pflanzen überwucherter Spitzbogen. Je weiter wir in den Süden Portlands kamen, desto weniger wurden die Bäume und Sträucher. Gras und Blumen bedeckten die felsige Küste, die vom Meer stark unterspült ist. Oft merkt man erst, wenn man zurückblickt, dass man sich nicht auf massivem Stein, sondern auf Gesteinsbrücken bewegt hat. Dann kommt in der Ferne der Portland Bill in Sicht. Der rot-weiße Leuchtturm ist eines der Symbole der Insel und wird seit 1996 vollständig computergesteuert. Am Fuße des Leuchtturms stehen einige kleine Hütten, eine Art Ferienhäuser. Ich weiß nicht, ob die vermietet werden oder in Privatbesitz sind. Die Leute dort schienen sich jedenfalls zu kennen. Eine Lobsterbude lädt zum Hummeressen und bietet auch noch sündteure Kuchen an. Da im Sommer ein Bus zur Südspitze der Insel fährt, waren hier ziemlich viele Touristen unterwegs. Die Wanderwege hingegen, vor allem im Osten, hatten wir meist für uns alleine. Markant ragt eine fast quadratische Felsformation aus dem Meer, der Pulpit Rock, also der Kanzelstein. Etwas landeinwärts ein zweiter, älterer und auch kleinerer Leuchtturm in bescheidenem Weiß. Da wir unbedingt auch noch die Westküste zu Fuß erwandern und nicht den Bus nehmen wollten, fiel unsere Pause beim Leuchtturm eher kurz aus. Gott sei Dank schlängelte sich der West Coast Path schön auf einer Ebene der Steilküste entlang. Wir mussten nur ab und an kürzere Abstecher ins Inselinnere machen, weil der Küstenweg wegen Steinschlag und Hangrutschungen gesperrt war. Die Aussicht hier war genial, zumal mittlerweile auch die Sonne herausgekommen war und der Himmel in tiefem Blau leuchtete. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber wir haben uns tatsächlich beide einen ziemlichen Sonnenbrand im Gesicht geholt. Beim Wandern haben wir das gar nicht gemerkt, aber zu Hause zog die Farbe dann richtig an. Und wir leuchteten beide wie rote Ampeln. Da war abends einiges an Make-up nötig, um uns bühnentauglich zu machen. Aber es war wunderschön. Vor uns lag in einem lang gezogenen Bogen die Landbrücke von Chesil Beach, die übergeht in ein Haff entlang der südenglischen Küste. Dahinter die sanft gewellten Hügel von Dorset und kleine Städte. Zum Abschluss unserer 17 Kilometer langen Wanderung stiegen wir noch hinab zum Strand. Der Chesil Beach ist wie gesagt die natürliche Verbindung der Insel zum Festland. Er ist circa 200 Meter breit, 15 Meter hoch und mit grobem Kies bedeckt. Ich glaube, ich habe noch keinen Strand mit so großen Kieselsteinen gesehen. Die hatten circa 15 Zentimeter im Durchmesser. Das war barfuß nicht sehr angenehm. Wir wagten uns tatsächlich in die nur 17 Grad warmen Fluten. Ach, es war herrlich. Und wohl unsere einzige Chance, in diesem Sommer einmal zum Schwimmen zu kommen. Durch das Dorf Chiswell mit seinen vielen Reihenhäusern ging es dann zurück zum Castle und der Bushaltestelle. Ach, was für ein wunderschöner Tag. Dover, später Nachmittag. Ich bin an Bord zurück und muss gleich los zur Probe. Heute hat endlich unsere letzte Produktion Premiere, das Partyformat, bei dem das gesamte Ensemble involviert ist. Morgen folgt noch der Safety-Test. Dann sollten wir nach gut 6 Wochen unsere Installationsphase, wie die Premierenzeit heißt, endlich beendet haben. Heute bin ich alleine rausgegangen. Thomas hat 2 Nächte sehr schlecht geschlafen und war einfach zu müde. Gegen 9:50 Uhr verließ ich das Schiff. Ich nahm nicht den Shuttlebus in die Stadt, denn ich wollte zu den weißen Klippen von Dover. Eine Dame, die im Hafen den Touristen Auskunft gab, meinte, der Bus würde für mich keinen Sinn machen, ich müsste woanders lang. Also marschierte ich zu Fuß in die Stadt, querte die Marina und hatte schon von hier einen hervorragenden Blick auf die Stadt und das Dover Castle. Dover liegt in der Grafschaft Kent, an der südöstlichsten Spitze Englands am Ärmelkanal. Frankreich ist an der engsten Stelle der sogenannten Straße von Dover nur 34 Kilometer entfernt. Bei dem strahlenden Wetter, das wir heute hatten, konnte ich tatsächlich die französische Küste sehen. Wegen seiner hervorragenden Lage hatte die Gegend seit jeher eine große strategische Bedeutung und spielte in allen Epochen eine wichtige Rolle als Festungsstadt. Schon die Normannen bauten die bereits bestehende angelsächsische Festung aus. Unter der Herrschaft Heinrichs II. Näherte sich Dover Castle seiner heutigen Form. Heinrich VIII. Und seine Tochter Elisabeth I. umgaben das Fort noch mit einem Burggraben. Und so thront das Castle heute noch über der Stadt. In der Marina zeigt ein Clock Tower, also ein Uhrturm, den Reisenden die Zeit an. Vor ihm liegen 2 ausgediente Anker. Ich folgte der Strandpromenade stadtauswärts. Der breite Boulevard wird von einem großzügigen Kiesstrand gesäumt und lädt zum gemütlichen Flanieren vor den Hotels. Immer wieder ziehen Kunstwerke und Informationstafeln zur Geschichte die Aufmerksamkeit auf sich. Der Strand war, vor allem als ich am Nachmittag wieder nach Hause ging, recht gut gefüllt. Viele Leute schwammen im Meer. Mitten in der Stadt, direkt neben dem Hafen. Ob das Wasser da so sauber ist? Am Ende der Promenade geht's dann hoch zu den Klippen. Krass, das ganze Wohnviertel direkt unterhalb der Steilklippen liegen. Klippen, die in keiner Weise gesichert sind. Wenn da was ins Rutschen kommt, sind die Häuser weg. Direkt unter den Klippen befindet sich auch der weitläufige Hafen von Dover. Fährschiffe kommen und gehen in einer Tour. Da ist ständig was los. Blickt man zurück Richtung Stadt, liegt das Dover Castle majestätisch vor einem. Wirklich imposant, diese mittelalterliche Burganlage. Wahrzeichen der Stadt sind die White Cliffs of Dover, bis zu 106 Meter hohe Klippen, weiße Kreidefelsen, durchsetzt mit schwarzem Feuerstein. Die Ursprünge der Kreide gehen auf eine Zeit vor etwa 136 Millionen Jahren zurück, als das Gebiet sich tief in tropischen Gewässern befand. Skelette von Korallen, Schwämmen und anderem kleinen Meeresgetier sanken als Sediment auf den Meeresgrund und begannen sich dort aufzuhäufen. Vor etwa 70 Millionen Jahren hatte sich eine Masse Kalk gebildet. In der Eiszeit befand sich die Kreideschicht hoch über dem Meeresspiegel und reichte von Großbritannien bis weit in die Ostsee. Durch die Weichheit des Kalkes konnten die Gezeiten dieser Landmasse in großem Ausmaß erodieren. So entstand unter anderem der Ärmelkanal. Auch heute ist die Front der Felsen weiterhin der Erosion ausgesetzt. Pro Jahr geht etwa 1 Zentimeter der Felsen verloren. Gute 2 Stunden wanderte ich den Klippen entlang, mit Blick auf die unheimliche Tiefe. Faszinierend die Formen, die die Klippen bilden, beruhigend der Blick über die weite Landschaft. Immer wieder tun sich schroffe Risse auf, die bis ans Meer runterführen. Man muss schauen, wo man geht, zumal man immer wieder über Löcher im Boden stolpert. Endpunkt meiner Wanderung war der Leuchtturm South Foreland Lighthouse an der St. Margaret's Bay. Der achteckige weiße Turm ist 21 Meter hoch, was für einen Leuchtturm eher klein ist. Seine exponierte Lage auf den etwa 90 Meter hohen Klippen machten ihn aber zum höchstgelegenen Licht in England und Wales. 1988 wurde der Turm außer Dienst gestellt und ist nun im Besitz des National Trust. Statt der Rettung von Seeleuten zu dienen, werden heute dort hungrigen Wanderern Tee und Scones serviert. Am Turm kehrte ich um und spazierte die ganze Strecke wieder zurück. Eine wunderschöne Wanderung, die ich wirklich genossen habe. Abschließend drehte ich noch eine Runde durch die Innenstadt von Dover. Ehrlich, viel hat Dover nicht zu bieten. Eine Fußgängerzone mit wenigen Läden und noch weniger Cafés und mit der St. Mary's Church, deren Ursprünge auf die Zeit der Normannen im 12. Jahrhundert zurückgehen. Erwähnenswert ist noch das Rathaus der Stadt. Es wurde bereits 1203 von Hubert de Burgh errichtet. Mit 16,23 Kilometern in den Beinen kehrte ich gegen 15 Uhr aufs Schiff zurück. Und jetzt muss ich zur Probe. Bis später! Auf See, 29. August. Wir sind auf dem Weg von Dover nach Bremerhaven, wo diese Reise nach 2096 Seemeilen oder 3882 Kilometern morgen endet. Gestern hatten wir endlich unsere letzte Premiere. Die ganze Cast ist beteiligt an dieser Show in sehr unterschiedlichen Kostümen. Thomas ist ein toter Pirat, ich bin eine Polizistin. Das Kostüm ist aus 100% Plastik. Als ich es zur Hauptprobe zum ersten Mal längere Zeit anhatte, war ich an den Flanken total wund wegen diesem miserablen Stoff. Jetzt muss ich ein T-Shirt drunter tragen, was mich natürlich noch mehr schwitzen lässt. Und nach 4 bis 5 Stunden in High Heels, immer stehend, habe ich gedacht, meine Füße bringen mich um. Da merke ich dann schon, dass ich keine 20 mehr bin. Naja, jedenfalls ging das Ganze so lange, dass ich erst um 2:30 im Bett war. Leider konnte ich vor Schmerzen in den Füßen lange nicht einschlafen. In der Nacht wurde die Uhr 1 Stunde vorgestellt. In der Früh stand mal wieder eine Cabin Inspection an, extra 1 Stunde früher als sonst. Danach Safety-Test und Vorstellung. Geniale Planung. Hab keine 5 Stunden geschlafen diese Nacht. Oi. Zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung zu unserem Ensemble. bestehend aus 4 Sängern, 4 Tänzern, 4 Akrobaten und uns 2 Schauspielern. Die 14 Künstler kommen aus 11 verschiedenen Nationen: Deutschland und Österreich, Ukraine, Russland und Weißrussland, Mexiko, Frankreich, Großbritannien, Serbien, Italien und Costa Rica. Ein buntes Völkchen. Meine Lieben, ich wünsche euch noch schöne letzte Sommertage. Grüße aus dem europäischen Norden. Eure Matrosin Andrea. Die nächste Reise führt uns der Küste Westeuropas entlang. Nach Le Havre, Brügge und Rotterdam. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.